Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich erinnern, irgendwann vor vielen Jahren waren wir schon mal hier in dem kleinen Saal. Damals, du wirst dich erinnern, ich weiß nicht mehr, das war irgendwie eine mehrtägige Veranstaltung. Ne?
Ja, das war ein Kongress, ja.
Ja, der Titel, den ihr gewählt habt, ist ja der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das Völkerrecht. Und ich werde jetzt versuchen, das in 3 bis 4 Schritten zu machen. Zunächst doch mal ein bisschen noch ein paar Basisinformationen. Was ist eigentlich das Völkerrecht und was ist es nicht? Zweitens, wo und wie ist es nun anwendbar auf diesen Krieg? Einmal im strengen, legalen, juristischen Sinne, aber auch natürlich politisch. Dann drittens die Frage, was wäre denn die in der Ankündigung thematisierte einvernehmliche Lösung und einvernehmliche Verfahren? Und das führt natürlich schließlich zu der Frage, kann es, wird es, soll es, muss es, darf es irgendwann wieder sowas wie ein zumindest gedeihliches Zusammenleben mit Russland auf unserem Kontinent geben? Und was ist dafür zu tun? Ich fange an mit den Informationen des Völkerrechts. Was ist es? Also man kann natürlich bis vor 3000 Jahren zurückgehen, da gab es auch unter den damals schon kriegsführenden Volksgruppen oder Ländern, was auch immer, rudimentäre, nicht aufgeschriebene Regeln, wie man sich im Krieg gegenseitig verhält, dass man zum Beispiel den Gegner mit dem Speer nicht die Augen auskratzt. Aber das war alles noch rudimentär und ist dann auch in den vielen Kriegen, vor allem im 30-jährigen Krieg, von allen Seiten massiv verletzt worden. Der Friedensschluss von Münster und Osnabrück 1648 nach 30-jährigen brutalstem Krieg markiert sowas wie den Anfang von unserem heutigen Völkerrecht. Obwohl damals ist nicht mehr passiert, in Anführungszeichen, als sich die jeweils siegreichen Heerscharen und ihre Führer, waren ja alles Männer damals, geeinigt haben, das Feld des Bären irgendwie neu zu verteilen. Das war wichtig genug, der heiße Krieg wurde damit beendet, aber das hatte natürlich noch keinerlei darüber hinausgehende Regeln oder gar völkerrechtlich verbindliche Organisationen, Verträge. Das gab es alles damals nicht, auch die Begrifflichkeit nicht. 1792 hat dann ein sehr visionärer Mann, nämlich Immanuel von Kant, in seiner Schrift zum ewigen Frieden tatsächlich sowas vorausgesagt und gefordert, eine permanente Weltorganisation, um den Frieden zu bewahren und zu sichern. Und Kant war seinerzeit insofern auch voraus, als er nicht nur an die damals schon existierenden Nationalstaaten dachte, das waren also wesentlich die auf dem europäischen Kontinent und in Nordamerika, er meinte damals auch all diejenigen, die damals noch Kolonien waren. Also Immanuel von Kant mit seiner Vision, das hat aber nochmal über 150 Jahre gedauert. Zunächst hatten wir den Wiener Kongress, vielleicht auch noch in Erinnerung, nicht aus eigenem Erleben, aber aus den Geschichtsbüchern 1810. Das war ähnlich wie 1648, da haben die damals siegreichen Nationen auch wieder Territorien und Macht unter sich verteilt. Aber auch das war noch keine darüber hinausgehende Regelung oder Vereinbarung. Und dann sind, das wird meistens vergessen, die ersten sogenannten multilateralen Organisationen. Damit sind Organisationen gemeint, wo mindestens mehr als 2 Staaten dabei sind. Bei 2 würde man nur bilateral sagen, aber multilateral ist 3 plus x. Die ersten multilateralen Organisationen mit Verträgen sind Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Gar nicht so sehr wegen der Frage Krieg oder humanitäre Fragen, sondern wegen des technischen Fortschritts. Ich weiß noch, ob jemand im Saal weiß, was denn die allererste multilaterale Organisation war. Das war die Donaudampfschifffahrtgesellschaft. Ja, mit 9 Mitgliedstaaten, nämlich die ganzen Anrainerstaaten der Donau, weil der Schiffsverkehr auf der Donau, sowohl der Frachtverkehr wie auch der Passagierverkehr, so zunahm, dass es zunehmend Unfälle gab. Und da musste man irgendwie Verkehrsregeln schaffen und hat gleich auch eine feste Institution geschaffen, die bis heute existiert. Zunächst mit Sitz in Wien und jetzt, glaube ich, in Budapest. Die nächste war ganz wichtig, der Weltpostverein. Ich glaube, 1854. Warum wurde der notwendig? Weil man anfing, mit Briefen international zu kommunizieren. Und in dem Moment, wo man das tat, musste man sich jedenfalls die gegenseitigen Briefmarken anerkennen. Das war der Gründungszweck für die englische International Postal Union, die nach wie vor existiert und ihren Hauptsitz in Bern hat. Also Der technische Fortschritt, die Tatsache, dass immer mehr grenzüberschreitend kommuniziert wurden, Waren ausgetauscht wurden, gereist wurde, war der wesentliche Grund für diese Entwicklung im Multilateralismus. Die ersten humanitären Vereinbarungen sind dann erst vor dem Hintergrund der schrecklichen Kriege 1860 bis 1863 gemacht worden, wo eben ein junger Arzt aus Genf, Henri Dunant, auf die Schlachtfelder im italienischen Solferino hinkommt und da liegen 40.000 schwer verletzte Männer, die in den nächsten Tagen alle elendlich verreckt sind, weil es niemand gab, der sich um sie kümmert. Das war für Dunant und seine Freunde der Anschluss, dann das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu gründen, 1863, in dessen Rahmen dann so erste Vereinbarungen geschlossen wurde, zum Beispiel die allererste Genfer Konvention. Konvention ist ein Fremdwort für internationalen Vertrag. Da ging es darum, wie man eben Kriegsverwundete anständig behandelt und möglichst rettet. So. Dann, auch vor dem Hintergrund dieser fürchterlichen Kriege der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dazu gehört der Deutsch-Französische Krieg 1870-71, die beiden Haager Friedenskonferenzen 1898 und 1907, wo es vor allem darum ging, weitere Regeln zu entwickeln, wenn man schon miteinander oder besser gesagt gegeneinander Krieg führt, dass man sich dann an bestimmte Regeln hält. Dass man zum Beispiel nicht zivile Ziele beschießt. Und dass man bestimmte fürchterliche Waffen nicht einsetzt. Wobei es leider so ist, in der gesamten Waffenentwicklung von der Axt über den Speer bis zur Kugel und bis hin zur Atombombe, das ist immer eine nachholende Entwicklung gewesen. Es gibt keinen einzigen Fall, wo Leute, die vorher gewarnt haben, weil sie es wussten, weil sie vielleicht sogar an der Entwicklung dieser Waffe beteiligt waren, wie das ja vor 49 mit einigen Wissenschaftlern, die bei der Atombombe dabei waren, die haben gewarnt, das nicht zu bauen und vor allem nicht einzusetzen. Trotzdem wurde es mit fürchterlichen Folgen eingesetzt und führte dann vielleicht zu Verboten. Und damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren die Dum-Dum-Geschosse das Schlimmste, was es gab. Die rissen fürchterlich große Wunden in den Eingeweiden. Und das war eben so ein Geschoss, was man damals in der Haager Landkriegsordnung verboten hat. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg gelingt es endlich, eine dauerhaft, auf dauerhaft angelegte, soll ich sagen, internationale Organisation zu gründen, den Völkerbund. Auch der noch bestehend im Moment nur aus den schon existierenden Nationalstaaten, also der sogenannte Rest der Welt, was immer noch Kolonien waren, war noch nicht dabei. Man hatte Schlichtungsverfahren vereinbart, also wie man Konflikte schlichtet, und es gab auch so ein paar kleine Erfolge, etwa oben in Finnland. Aber es gab nicht einen Sicherheitsrat, der etwa das Recht gehabt hätte, wie der heutige Sicherheitsrat, Sanktionen zu verhängen. Es gab also nicht wirklich Durchsetzungsmechanismen. Und da dann die USA diesem Völkerbund nicht beigetreten sind, ne, weil der Senat das nicht mitgemacht hat, obwohl der damalige US-Präsident Wilson derjenige war, der den Hauptanstoß für diesen Völkerbund gegeben hat, und weil dann wichtige Mitgliedstaaten, darunter das Deutsche Reich, aber auch Japan und Italien, in den 20er Jahren Kriege geführt haben und aufgerüstet haben, Deutschland entgegen der Bestimmungen des Versailler Vertrages, ist dieser Völkerbund praktisch wirkungslos gefallen und ineffektiv und war dann auch 1936 zerfallen. Dann natürlich der Zweite Weltkrieg, der ja ein ganz tiefer Zivilisationsbruch war, mit über 60 Millionen Toten, mit dem Holocaust, dann über 6 Millionen Juden und mit dem Faschismus in weiten Teilen Europas. Und nur vor diesem tiefen Zivilisationsbruch sind die zivilisatorischen Fortschritte dann zustande gekommen in den Jahren 45 bis 48. Also zunächst mal die UNO-Charta, in der zum allerersten Mal in der bekannten Menschheitsgeschichte Krieg verboten wurde. Ne? Artikel 2, 4 UNO-Charta, in der ein Sicherheitsrat gegründet wurde, der Durchsetzungsmechanismen bekommt, wenn ein Land gegen diesen Grundsatz verstößt und ein anderes Land angreift. Darf der Sicherheitsrat Maßnahmen ergreifen, politische Maßnahmen, diplomatische, Wirtschaftssanktionen und im Ernstfall auch militärische Maßnahmen. Das ist nur einmal geschehen. Es war damals auch vorgesehen, dass diese UNO einen eigenen Generalstab bekommt und eigene ständige Truppen, um dann notfalls diese einzusetzen. Das haben die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates aber nie wirklich gewollt, weil sie Angst hatten, das untergräbt unseren Einfluss, untergräbt unsere Autorität. Und deswegen gab es sie nicht. Der einzige Fall, wo Soldaten in UNO-Uniform einen Krieg geführt haben, war der Koreakrieg. Und das einzige Mal, wo der Sicherheitsrat dann alle Mitgliedstaaten ermächtigt hat, nach einem Bruch des Friedens, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, so heißt es, war 1990 nach dem Überfall von Saddam Hussein auf Kuwait, hat der Sicherheitsrat im November 90 diesen Beschluss gefasst und damit allen Mitgliedstaaten erlaubt, notfalls auch mit militärischen Mitteln vorzugehen, um diese Besatzung Kuwaits wieder rückgängig zu machen, was dann ja im Zweiten Golfkrieg 91 wesentlich unter amerikanischer Führung geschehen ist. Das sind die einzigen beiden Fälle, wo tatsächlich mal von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde. Wir haben dann, was sich praktisch dann entwickelt hat, obwohl es nirgendwo in der UNO-Charta drinsteht, ist, dass nach einem Krieg, wenn denn ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde, oftmals unter Mitwirkung der UNO oder ihres Generalsekretärs, dann entlang der Waffenstillstandslinie UNO-Soldaten mit dem blauen Helm stationiert wurden. Also Paradebeispiel Zypern, Sommer 74, kurzer, aber heftiger Krieg zwischen den Türken und den Griechen. Es wird ein Waffenstillstand verhandelt durch den UNO-Generalsekretär und dann stimmen beide Länder zu, auf der Waffenstillstandslinie, die bis heute quer durch Zypern und quer durch die Hauptstadt Nikosia geht, UNO-Truppen zu stationieren mit dem einzigen Auftrag zu verhindern, dass der Heiße Krieg nicht wieder losgeht. Und solche Fälle, also Peacekeeping, Friedenserhalten durch minimal bewaffnete UNO-Truppen, die nicht mehr haben als zur Eigenverteidigung, hat es dann bis zum Ende des Kalten Krieges 1990 etwa 36 Fälle gegeben und die sind eigentlich fast alle erfolgreich. In dem Sinne, dass der Heiße Krieg nicht wieder angefangen hat. Kritiker sagen, aber man hat sich dann beruhigt in der Welt, Beispiel Zypern, und hat sich dann nicht mehr gekümmert, endlich eine politische Lösung herbeizuführen, weil man gesagt hat, da ist ja kein heißer Krieg mehr. Ja, diese Kritik kann man teilen, aber dass kein heißer Krieg mehr angefangen hat, ist ja schon mal was wert. Wichtig ist zu wissen, wenn wir über Völkerrecht reden, der Sicherheitsrat hat nur die Möglichkeit zu Maßnahmen im Falle eines Bruch des Friedens und der internationalen Sicherheit. So heißt es in der UNO-Charta. In anderen Fällen, ich konstruiere mal einen, Brasilien holzt den Regenwald vollständig ab, ein Wald, der ja nun für das gesamte weltweite Klima relevant ist. Da wäre es ja vielleicht wünschenswert, dass ein UNO-Sicherheitsrat dann auch die Möglichkeit hätte, notfalls mit Zwangsmaßnahmen gegen Brasilien vorzugehen, damit sie das nicht tun. Das gibt es aber bisher nicht. Das wird möglicherweise irgendwann mal eine Fortentwicklung des Völkerrechts sein, aber im Moment gibt es das noch nicht. Was sich dann aber zunehmend entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, dass auch Fälle, wo nicht unmittelbar ein klassischer militärischer Angriff auf ein anderes Land erfolgt ist, aber trotzdem etwa durch schwere Menschenrechtsverletzungen, große Flüchtlingsbewegungen und andere Instabilitäten erzeugt wurden, der Sicherheitsrat mit Sanktionen zumindest reagiert hat. Ne? Und auch mit weitergehenden Maßnahmen. Ich will den Fall Libyen erinnern, 2011 im März, als die Luftwaffe von Gaddafi aus der Luft dann auch zivile Ziele beschossen hat. Und der Sicherheitsrat dann gesagt hat, dann richten wir eine Flugverbotszone ein. Mehr nicht, nur um zu verhindern, dass Gaddafis Luftwaffe weiter auf die Zivilisten schießt. Und dieser Idee haben ja damals auch die Russen und Chinesen zwar nicht mit Ja zugestimmt, aber sie haben es durch Enthaltung passieren lassen. Sie haben es nicht verhindert durch Veto. Um dann zu erleben, dass die drei westlichen Vetomächte, Frankreich, USA, Großbritannien, diese Resolution zur Schaffung einer Flugverbotszone missbraucht haben, für einen heißen Krieg mit dem Ziel, Gaddafi zu stürzen. Aus dieser Erfahrung heraus, sage ich mal voraus, werden Russland und China auf lange Sicht niemals mehr solchen Modellen wie Flugverbotszone zustimmen, selbst wenn das aus menschenrechtlichen Gründen eigentlich notwendig wäre. Aber diese Erfahrung, hier gelingt worden zu sein von den drei NATO, Mächten, die sitzt auch sehr tief. Die war auch mit ein Grund dafür, nicht der ausschließliche, aber mit ein Grund dafür, warum Russland und China dann mit Blick auf den Syrien-Konflikt in fast allen Fällen durch Veto verhindert haben, dass die vom Westen eingebrachten Resolutionen verabschiedet werden konnten. Eins noch, weil das immer wieder falsch behauptet wird, die Resolution, mit der der Sicherheitsrat am 12. September 2001 auf die Terroranschläge vom Vortag reagiert hat, die Resolution mit der Nummer 1268, war keine Ermächtigung zum dann kurz darauf begonnenen Krieg gegen Afghanistan. Das muss man ganz klar sagen, weil das immer wieder auch in vielen Medien bei uns und von Politikerinnen falsch behauptet wird. Diese Resolution stellt zwar fest, dass es eine Art von Angriff auf die USA gegeben hat und dass die USA nach der UNO-Charta das Recht auf Selbstverteidigung haben, also Artikel 51, aber die ausdrückliche Ermächtigung, die notwendig gewesen wäre, also den USA zu sagen, ihr könnt jetzt alle Mittel einsetzen, all means necessary auf Englisch, um euch hier zu verteidigen, ist ausdrücklich nicht ausgesprochen worden. Und das ist ganz wichtig. Ja, zum Völkerrecht gehört auch noch ganz viele der Menschenrechtskonventionen, die nach 1948 vereinbart wurden, also zunächst mal 1948 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit 30 so sehr abstrakten Grundprinzipien wie Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Recht auf freie Meinung und Recht auf Pressefreiheit. Also das ist schon konkret genug, aber das musste man natürlich ausfüllen und dann hat man in den nächsten Jahrzehnten sehr konkrete Konventionen beschlossen, also zum Beispiel die Konvention über die Gleichberechtigung der Frau, die Konvention gegen Rassismus, die Konvention gegen den Völkermord 1948. Und Konventionen sind nun tatsächlich völkerrechtlich verbindliche Verträge, weil sie von den Mitgliedstaaten der UNO nicht nur in der Resolution in New York mal eben beschlossen wurden, sondern danach auch von den Regierungen und den Parlamenten, so es Parlamente gibt in den Staaten, ratifiziert wurden. Ja? Und diese Verträge haben auch zumindest Überwachungsmechanismen. Ne? Beim Menschenrechtszentrum in Genf wird die Einhaltung dieser Verträge überwacht und notfalls auch Sanktionsmöglichkeiten. Es ist also auch möglich inzwischen, dass der ständige Menschenrechtsrat der UNO in Genf feststellt, hier sind ganz schwere Menschenrechtsverletzungen in einem Land X. Deswegen geben wir diesen Fall weiter an den Sicherheitsrat in New York und der könnte dann, wenn er wollte und sich einig wäre, auch Sanktionen zu verhängen. Zum gültigen Völkerrecht gehören auch eine ganze Reihe von Rüstungskontroll- und Rüstungsverbotsabkommen, die wiederum von beinahe allen 193 Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. Ich nenne die zwei wichtigsten Beispiele. Das ist das Verbot von Chemiewaffen, über das zwischen 1969 und 1993 24 Jahre verhandelt worden in Genf. Ich habe die letzten 6 Verhandlungsjahre als Journalist miterlitten, muss ich sagen. Und das ist ein Verbot, dem, glaube ich, 185 der 193 UNO-Staaten beigetreten sind, mit Überwachungsmechanismen, einer richtigen Überwachungsorganisation. Und wenn es dagegen Verstöße gibt, kann auch der Sicherheitsrat Sanktionen verhängen. Das zweite wichtige multilaterale Abkommen ist das Abkommen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, der sogenannte Non-Proliferation Treaty mit insgesamt 189 Zeichnungen. Also bis auf Israel, Indien, Pakistan haben alle Staaten ratifiziert. Nordkorea war dabei, ist inzwischen aber mal ausgetreten. Auch diese Verträge können, wenn dagegen verstoßen werden, vom Sicherheitsrat mit Sanktionen kann da reagiert werden. So, also wir unterscheiden die beiden Stränge, das allgemeine Völkerrecht, das ist das Völkerrecht auf gut lateinisch jus ad bellum, also die Frage, gibt es ein Recht zur Kriegsführung oder nicht, das ist UNO-Charta Artikel 2.4 mit dem Verbot und der einzigen Ausnahme, Selbstverteidigung eines angegriffenen Landes nach Artikel 51. Allerdings muss das Land dann sich möglichst schnell an den Sicherheitsrat wenden und um Beistand bitten. Die zweite Ausnahme ist, der UNO-Sicherheitsrat beschließt eben militärische Maßnahmen. Das ist also das Jus ad bellum. Und das humanitäre Völkerrecht ist das Jus in bellum, also die Regeln und Gesetze, die innerhalb eines Krieges gelten, wenn er denn dann doch geführt wird. Und aus diesen beiden Strängen ergaben sich dann 1946 bei den Nürnberger Prozessen auch die von US-amerikanischen, britischen und sowjetischen Juristinnen definierten sogenannten vier Kernverbrechen. Das ist der Angriffskrieg, das sind Kriegsverbrechen, die dann eben in einem Krieg verübt werden, also zum Beispiel das Beschießen von zivilen Zielen, was ja nochmal extra verboten ist durch die Genfer Konventionen, die habe ich vorhin vergessen. Wenn die gravierend genug sind, diese Kriegsverbrechen, zum Beispiel auch Folter oder massive Vertreibung von Menschen, dann könnte der Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschheit erfüllt sein. Und dann gibt es als viertes Verbrechen eben den Völkermord. Und dafür gibt es inzwischen seit 2002 einen internationalen Strafgerichtshof, der eben für diese vier Verbrechen zuständig ist, vor allem dann, wenn nationale Gerichtsbarkeiten nicht in der Lage und oder nicht willens sein sind, sich um diese Verbrechen zu kümmern. Das ist Dilemma ist, das ist allen bekannt. Es sind bisher, glaube ich, nur, ich muss genau nachgucken, 145 der 193 UNO-Staaten diesem Strafgerichtshof beigetreten und haben sich damit auch dieser Jurisdiktion unterworfen. Und wichtige Länder wie die USA, China, Israel sind nicht beigetreten, Russland war ursprünglich beigetreten, ist dann wieder rausgegangen. Deswegen ist das zwar verbindliches Völkerrecht für die, die beigetreten sind, aber leider bisher noch nicht für die, die nicht beigetreten sind. Und dann gibt es noch den Internationalen Gerichtshof. Das ist eine UNO-Institution von Anfang an, wird oft verwechselt mit dem Strafgerichtshof, den es wie gesagt erst seit 2002 gibt. Der Internationale Gerichtshof ist zuständig für Streitigkeiten zwischen Staaten. Da können also nicht einfache Bürgerinnen und Bürger wie wir klagen, wir können auch nicht verknackt werden. Und vor diesem Gerichtshof könnte man auch klagen mit dem Vorwurf, ein anderer Staat habe Völkermord begangen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, zweiter Hauptpunkt zur Anwendung dieses Völkerrechts auf den Ukraine-Krieg. In der Ankündigung steht der Satz am Anfang, Krieg verletzt immer humanitäres Völkerrecht. Ja, das ist richtig, aber der Satz ist insofern irreführend, Krieg verletzt immer das gesamte Völkerrecht. Ja? Nicht nur das humanitäre, sondern durch den illegalen Angriffskrieg verletzt er auch das reguläre Völkerrecht. Ja, angesichts dieser Grundlagen, die ich eben gegeben habe, muss man erstens feststellen, Russland hat unter Verletzung des Kriegsverbotes einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und führt ihn weiterhin. Russland hat in diesem Krieg, haben russische Soldaten, russische Streitkräfte nach bisherigen Ermittlungen und Erkenntnissen Kriegsverbrechen begangen, also gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, zum Beispiel eben durch den gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur oder ziviler Ziele. Und auch ukrainische Soldaten haben, wenn auch in geringerem Ausmaß, nach bisherigen Feststellungen Kriegsverbrechen begangen, etwa durch die Misshandlung oder falsche Behandlung von Kriegsgefangenen. Die Verbrechen der russischen Streitkräfte erfüllen mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist noch nicht endgültig geklärt. Das kann auch nie jemand mit Endgültigkeit behaupten. Dafür bedürfte es dann tatsächlich eines Verfahrens vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der das dann vielleicht feststellt. Ob die Verbrechen der russischen Seite auch den Tatbestand Völkermord erfüllen, wie ja viele behauptet haben nach den Massakern von Butscha, ist bis heute unter Völkerrechtlerinnen umstritten. Und ich wage auch keine Prognose, wenn es denn jemals zu einem Verfahren über die Frage kommt, sei es vor dem Strafgerichtshof, sei es vor dem Internationalen Gerichtshof, was der Ausgang dieses Verfahrens wäre. Soweit vielleicht mal zu den Grundlagen und den Fakten. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch ein bisschen um die politische Ebene kümmern, weil da findet ja auch sehr viel, ja, Manipulation statt, doppelte Standards, selektive Anwendung dieser so wichtigen völkerrechtlichen und auch menschenrechtlichen Normen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es ist ja seit Beginn des Krieges die gängige Behauptung auch vieler Politikerinnen bei uns, auch vieler meiner journalistischen Kollegen, dieser Krieg von Putin-Russland sei das erste Mal, dass in Europa nach Ende des Kalten Krieges 1990 militärische Gewalt angewandt worden sei und damit dann auch Grenzen verändert worden seien. Diese Behauptung ist schlicht falsch. Punkt. Der NATO-Luftkrieg 1999 gegen Serbien-Montenegro, also der sogenannte Kosovo-Krieg, mit der nachfolgenden Abspaltung des Kosovo von Serbien, der war ebenfalls völkerrechtswidrig und erfüllt denselben Tatbestand. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Dimension des Krieges von Putin-Russland gegen die Ukraine nicht sehr viel größer ist, auch erklärtermaßen sehr viel weitergehende Ziele hat, wenn man das nochmal erinnert, was Putin in der Nacht vom 24. alles als Kriegsziel erklärt hat. Das ist sicher richtig. Aber dass es das erste Mal gewesen sei, ist schlicht falsch. Zweite, eine ähnliche Behauptung wird geführt mit Blick auf Putins mehr oder weniger klare Drohungen mit einem Einsatz von Atomwaffen. Das hat auch eine völkerrechtliche Relevanz. Dieser schon beschriebene internationale Gerichtshof, also der für die zwischenstaatlichen Streitigkeiten zuständig ist, hat 1986 bereits wesentlich auf Vortrag und Initiative von Friedensforschern und Friedensbewegungen ein Urteil gefällt, in dem er sagt, der Einsatz von Atomwaffen ist ein klarer Verstoß allein schon gegen das humanitäre Völkerrecht. Ja? Die Frage, ob damit ein illegaler Krieg geführt wird, haben sie ganz weggelassen. Sie haben gesagt, der Einsatz von Atomwaffen würde so katastrophale humanitäre Folgen haben. Und zwar eben nicht nur für die gegnerischen Soldaten des Feindes, sondern für die Zivilbevölkerung. Die Atomwaffe ist eine Waffe, die immer nur unterschiedslos wirkt. Da kannst du gar nicht sagen, ich schieße jetzt nur und treffe auch nur militärische Ziele, die legitim wären, Anführungszeichen. Du triffst notwendigerweise mit verheerenden Folgen auch Zivilisten. Und deswegen hat der Strafgerichtshof gesagt, das wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und er hat auch die Androhung mit einem solchen Atomwaffeneinsatz als völkerrechtswidrig definiert. Und damit praktisch die Politik, die die NATO-Staaten und die sowjetisch geführte Warschauer Pakt von 49 bis 90 offiziell geführt haben, also die gegenseitige Abschreckung, was ja im Klartext heißt, die gegenseitige Vernichtungsdrohung, hat der Gerichtshof eigentlich als völkerrechtswidrig eingestuft. Eigentlich, das hat bisher leider nicht die Wirkung gehabt, dass weder die NATO noch Russland auf diese Atomwaffen und die Drohung verzichtet hätten. Also das ist die völkerrechtliche Relevanz. Der Vertrag, der vor 3 Jahren in der UNO-Generalversammlung beschlossen wurde, immerhin 133 Staaten, die ein weltweites Verbot von Atomwaffen beschlossen haben, der größte Fortschritt der weltweiten Friedensbewegung seit 1945, gilt natürlich zunächst leider nur für die 133, aber der knüpfte genau an dieses Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Die Behauptung, Putins Drohung sei das erste Mal, dass eine Atomwaffenmacht solche Drohungen ausspricht, ist auch faktisch falsch. Und man sollte ihr, ohne jetzt Putin irgendwie verharmlosen zu wollen, aber man sollte ihr trotzdem immer entschieden widersprechen. Während des schon zitierten Golfkrieges 1991, also amerikanische geführte Allianz, vertreibt die irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait, hat die damalige Administration von Präsident George Bush, das war der Ältere, der Vater, Saddam Hussein, das war der irakische Diktator, klar zu verstehen gegeben, auf den amerikanischen Kriegsschiffen im Golf sind Atomwaffen stationiert und die werden notfalls eingesetzt. Im dritten Golfkrieg, das war 2003, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Großbritanniens, hat der damalige Pentagon-Chef Donald Rumsfeld ganz offen mit dem Einsatz amerikanischer Atomwaffen gedroht, und zwar sowohl gegen die angeblich damals noch vorhandenen Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, die es ja nicht gab, ne? Das war ja die große Vorwandlüge für diesen Krieg, aber auch Einsatz mit Atomwaffen gegen unterirdische Bunkeranlagen. Und last but not least, Donald Trump hat bei seinem ersten Auftritt vor der UNO-Generalversammlung, das war Mitte September 2017, Nordkorea mit Zitat der Auslöschung durch nuklearen Feuertod gedroht. Zitat Ende. Ne? Also von daher, das hat leider schon eine üble Vorgeschichte.
Entschuldigung.
Und wir haben das Problem. Bitte?
Ich habe noch eine vergessen.
Wann denn?
Atomkrieg, Drogen, es war 69.
69?
69, Sowjetunion gegen China.
Was meinen Sie denn?
69, es war Konflikt zwischen China und Sowjetunion.
Zwischen wem? China und?
China und Sowjetunion.
China, an dem Amu-Suri-Fluss. Und ja. Wer hat da mit Atomwaffen gedroht?
Natürlich Sowjetunion.
Weil China noch keine hatte.
China hat gehabt, aber nicht so viel.
Okay.
Und um Konflikt zu löschen,
okay.
Die Sowjetunion hat gesagt, Genossen, okay. Wir können Atomwaffen benutzen.
Okay, danke für die Information, das nehme ich mit auf. Das wusste ich nicht. Danke sehr. Ich will an diesem Punkt ein bisschen was sagen zum Stichwort Glaubwürdigkeitsverlust des Westens in weiten Teilen der Länder des Südens, der ja nun sehr deutlich wird. Also, wenn ich mal diesen unseligen zweiten Wendebegriff nehme, ich habe heftige Kritik an dem Begriff und die erste Kritik ist, er ist fürchterlich eurozentrisch. Wenn ich mit Menschen aus dem globalen Süden rede, jetzt nicht nur mit Offiziellen, sondern auch mit ganz normalen Volk, dann sagen die immer Zeitenwende, was wollt ihr eigentlich? Solche Kriege finden bei uns seit Jahrzehnten statt, mit auch vielen Opfern, oftmals unter Beteiligung des einen oder anderen westlichen Staates. Und dann kommt eben sofort die Erinnerung, dass zum Beispiel nach dem britisch-amerikanischen Irakkrieg von 2003, in dessen Folge über 1,1 Millionen Irakerinnen gestorben sind, es nicht mal möglich war, in der UNO-Generalversammlung eine Resolution durchzubringen, die festgestellt hätte, das war ein Verstoß gegen die UNO-Charta. Warum war das nicht möglich? Alle, die es versucht haben, Südafrika an erster Stelle, sind von Washington so massiv unter Druck gesetzt worden und bedroht worden, dass sie das immer wieder zurückgenommen haben. So, und das, wenn ich das weiß als kleiner deutscher Journalist, dann können wir davon ausgehen, dass das in vielen Ländern des Südens nach wie vor in guter oder besser in schlechter Erinnerung ist, in der Breite der Bevölkerung, in der politischen Klasse, in den Medien. Und das ist einer der schlagendsten Beispiele dafür, wie die westlichen Staaten in den letzten 30 Jahren wichtige Völkerrechtsnormen und auch Menschenrechtsnormen selektiv gehandhabt haben, also nach Doppelstandards. Und das unterminiert natürlich die Glaubwürdigkeit des Westens, wenn er heute in der Sache zu Recht den russischen Angriffskrieg kritisiert. Es kommen noch viele andere Punkte dazu. Ich will noch einen aktuellen nennen. Seit September 2020 bettelten 120 Staaten des Südens darum, genug Corona-Impfstoffe zu bekommen, um ihre eigene Bevölkerung impfen zu können oder besser noch, in die Lage versetzt zu werden, selber Impfstoffe herzustellen. Das ist bis heute daran gescheitert, dass die Sitzländer der größten Pharmakonzerne, das sind USA, Deutschland, Schweiz, Japan, Großbritannien, Frankreich, verhindert haben, dass die Patente dieser Pharmakonzerne freigegeben werden, damit endlich im Süden diese Impfstoffe hergestellt werden. Das Ergebnis ist bis heute, auch in den 57 Staaten des afrikanischen Kontinents sind im Durchschnitt gerade mal 7% der Bevölkerung geimpft und das ist auch nur die Erstimpfung.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das wird uns eines Tages möglicherweise auch noch wieder einholen, das brauche ich nicht weiter erläutern. Aber das ist auch so ein Beispiel für die große Unglaubwürdigkeit. Und wenn jetzt getönt wird bei uns, Russland sei ja international völlig isoliert wegen dieses Krieges, ja, das ist Wunschdenken. Wir haben zwei Abstimmungen in der UNO-Generalversammlung gehabt, einmal am 4. März und jetzt wieder am 27. Oktober, in der zwar 141 bzw. 143 Staaten Putin Russlands Angriffskrieg verurteilt haben, aber 35 bzw. 38 Staaten haben sich enthalten, darunter die mit den größten Bevölkerungen, die insgesamt über 2/3 der Weltbevölkerung repräsentieren. Und wenn man mal anguckt, wer über die Verurteilungsresolution hinaus dann auch irgendwelche praktischen politischen Maßnahmen ergriffen hätte, das sind lediglich die 33 Mitgliedstaaten von NATO und EU und einige wenige Verbündete, wie etwa Australien, Japan oder Südkorea. Das ist die Realität und darüber sollte man sich, glaube ich, nicht hinwegtäuschen. Jetzt komme ich zu den Gegenmaßnahmen, die also gegen Putins Krieg inzwischen ergriffen worden sind, und zur Frage, wie weit die völkerrechtlich nun legitim sind oder auch nicht. Das Erste, völlig klar ist, die Ukraine ist angegriffen worden, sie hat das Recht auf militärische Selbstverteidigung. Sie hat sich sehr schnell bemüht im Sicherheitsrat darum, dass die UNO zu Hilfe kommt. Das ist gescheitert, weil Russland die Resolution durch Veto verhindert hat. Die militärische Unterstützung eines Landes, das angegriffen worden ist, durch andere UNO-Staaten, ist völkerrechtlich völlig legitim. Dass wir hier sauber auseinanderhalten, was legitim ist, ob es sinnvoll ist, ob es zielführend ist, gemessen an den erklärten Zielen, die staatliche Souveränität der Ukraine wiederherzustellen, zu bewahren, das ist die große Debatte, kommen wir nachher zu. Aber völkerrechtlich ist es legitim. Der UNO-Sicherheitsrat, habe ich vorhin erzählt, könnte Wirtschaftssanktionen verhängen, hat er natürlich in dem Fall nicht gekonnt, weil wegen des russischen Vetos. Andere Mitgliedstaaten der UNO können das auch. Das ist völkerrechtlich erlaubt. Das ist nicht völkerrechtswidrig, wenn jetzt solche Sanktionen von eben den etwa 40 Ländern verhängt worden. Wieder, ob es sinnvoll ist, ob es nützlich ist, ob es nicht sogar kontraproduktiv ist, zum Beispiel bei den Sanktionen gegen Öl und Gas, kann man ja wohl sagen, hat Putin den Spieß erfolgreich umgedreht. Das ist eine andere Frage. Ich will zunächst mal sagen, völkerrechtlich ist es legitim, wenn es darum geht, auf einen Bruch des Friedens durch einen Angriffskrieg zu reagieren. Andere Wirtschaftssanktionen aus der Vergangenheit, ich nenne mal die US-amerikanischen gegen Kuba, aus politischen Gründen, weil dort eine für Washington unliebsame Regierung dran war oder dran ist. Da streiten sich bis heute die Völkerrechtler. Es hat ja Klagen gegeben vor dem Internationalen Gerichtshof, das ist alles nicht endgültig entschieden worden, ob das legitim ist. Was mit Sicherheit völkerrechtswidrig ist, sind sogenannte Tertiärsanktionen. Das berüchtigste Beispiel ist, die Trump-Administration hat, nachdem sie aus dem Abkommen über das iranische Nuklearprogramm ausgestiegen ist, nicht nur neue Sanktionen gegen Iran verhängt, sondern auch gegen Wirtschaftsunternehmen und Banken in Drittländern, auch in Deutschland, die nach wie vor Handel mit Iran betrieben haben. Das ist mit Sicherheit völkerrechtswidrig. Das hat die EU zu einem früheren Zeitpunkt auch schon mal sehr klar festgestellt. Der frühere Zeitpunkt war, als die Reagan-Administration, jetzt sind wir in den 80er Jahren, die EU nötigen wollte, vor allem so Staaten wie Frankreich, Portugal und Spanien, die amerikanischen Sanktionen gegen Kuba auch mitzumachen. Und als die europäischen Staaten das nicht machen wollten, vor allem die große Handelsbeziehung mit Kuba hatten, wie eben Spanien, Portugal, Frankreich, hat die USA damals mit solchen Tertiärsanktionen reagiert. Und damals schon hat die EU klar festgestellt, auch durch ihren juristischen Dienst, das ist völkerrechtswidrig. Ja, jetzt zu dem dritten Punkt, der auch in der Ankündigung erwähnt ist, mit der Frage, wie denn eine einvernehmliche Lösung gefunden werden könnte. Einvernehmliche Verfahren zur Konfliktlösung braucht die Menschheit. Das Problem ist, die UNO-Charta gibt es nicht vor. Man muss sich nochmal zurückversetzen. 1945 war ja ein Zeitpunkt, wo inzwischen auf fast allen Kontinenten der Prozess der Nationenbildung abgeschlossen war. Der Rest der Welt waren zwar noch Kolonien, aber es war ja beschlossen, dass das aufhört und dass die alle unabhängige Staaten werden sollen. Also nicht der ganze Rest. Die Spanier, die hatten ihre schon aufgegeben, aber die französischen und britischen Kolonien bestanden noch. So, und deswegen ist die UNO-Charta ein Produkt von Akteuren, die eben schon länger oder vor einiger Zeit zu Nationen geworden sind. Das wurde als Fortschritt gewertet. Ich stelle das nur mal so hin. Das heißt, man hat sich damals überhaupt keinen Kopf gemacht, auch nicht darüber diskutiert, was machen wir denn, wenn innerhalb eines der Nationalstaaten eine Bevölkerungsgruppe sagt, wir möchten aber gerne raus mit einem Teil des Staates. Das hat man 1945 bei den Beratungen über die UNO-Charta einfach überhaupt nicht bedacht. Das war kein Thema. Und deswegen gibt es im Völkerrecht dafür leider auch keine Regel, auf die man sich berufen könnte. Das Einzige, was man sagen kann, und es gibt ja auch nicht so viele Fälle, es gibt einen Fall, der, ja, er schüttelt mir den Kopf, es gibt natürlich Staaten, die auseinandergefallen sind, wie auch immer, und da sind mehrere daraus entstanden, das gilt für die Sowjetunion, das gilt natürlich für Jugoslawien mit kräftiger Hilfe von außen. Die Tschechoslowakei hat sich völlig friedlich in zwei Staaten aufgeteilt und der letzte Vorgang war die Trennung von Südsudan vom Sudan. Ja. Die ist einvernehmlich stattgefunden, außer man hat sich nicht richtig verständigt darüber, wer wie künftig die Ölvorräte nutzt. Darüber gibt es jetzt wieder Streit. Aber die Trennung als solche ist eine einvernehmliche, auch von der UNO abgesegnet. Also es gibt ganz wenige Beispiele. Nur was als Grundsatz gelten muss, wenn man sowas anstrebt, dann muss es in einem einvernehmlichen Verfahren passieren. Einvernehmlich heißt mit Zustimmung aller anderen, dann auch der Zentralregierung des Landes, aus der eine bestimmte Gruppe mit einem Teil des Landes raus will. So, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt das bezogen auf diesen Konflikt? Ich gehe mal 8 Jahre zurück. Ich habe das, was im März 2014 passiert ist, von Anfang an als völkerrechtswidrige Annexion beschrieben. Bin dafür auch vielfach, auch in Teilen der Friedensbewegung, kritisiert worden. Dann ist immer wieder gesagt worden, die Krim hat doch seit Katharina dem Großen 1763 zu Russland gehört und. Also ich bleibe bei der Position. Ich habe damals allerdings auch gesagt, 80% der politischen Verantwortung dafür, dass es in den Jahren seit 1995 etwa zu einer stetigen Verschlechterung der Beziehungen gekommen ist, nicht nur zwischen Kiew und Moskau, sondern auch zwischen dem Westen und Russland. 80% der politischen Verantwortung für diese Verschlechterung sehe ich bei den Mitgliedstaaten von NATO und EU. Ja? Das macht die Annexion nicht richtig und völkerrechtskonform. Und ich habe damals immer schon gesagt, und da bleibe ich bei, es muss eine Lösung gefunden werden. Wenn man das nicht macht, dann bleibt dieser Konflikt über die Krim dauerhaft ein Stachel im Fleisch der Beziehungen zwischen Russland und Ukraine und dann auch dauerhaft eine Belastung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Und wenn man das nicht will, dann muss man politische Energie, Fantasie einsetzen für eine Lösung. Hier mal ein paar Takte zur Ehrlichkeit der heutigen Debatte. Wenn heute westliche Regierungen so tun, sei es die unsere, sei es die amerikanische, sie hätten in den letzten 8 Jahren ernsthaft etwas gegen die Einverleibung der Krim durch Russland gehabt oder getan, dann ist das leider schlicht gelogen. Ich habe 2016 im NATO-Hauptquartier in einer internen sicherheitspolitischen Konferenz teilgenommen und da war das auch das Thema und da habe ich dasselbe gesagt wie eben, es muss da eine Lösung gefunden werden, eine einvernehmliche. Und da sagt der deutsche NATO-Botschafter zu mir, ach Herr Zuma, vergessen Sie es, Schwamm drüber. Ich sage, wie Schwamm drüber? Ja, sagt er, vergessen Sie die Krim, Schwamm drüber. Solange die Russen nicht weiter marschieren bis Mariupol, um eben die Landverbindung herzustellen, Schwamm drüber, vergessen Sie es. Und die amerikanische und britische Botschafter, die im Saal waren, die nickten das alle ab. Ne? Das ist möglicherweise relevant, wenn wir zu der Frage kommen, was wird denn Washington, möglicherweise Moskau signalisieren im Vorfeld auch von Direktverhandlungen zwischen Ukraine und Russland. Ich wäre also nicht überrascht, wenn Washington dem Putin hinter den Kulissen signalisiert, Krim kannst du erstmal behalten, das werden wir dem Zelensky auch beibringen. Also jetzt springe ich schon vor. Also was wäre eine einvernehmliche Lösung? Und ein einvernehmliches Verfahren in diesem konkreten Fall. Eine neue Abstimmung. Nicht unter den Rahmenbedingungen, die damals bestimmt wurden von Russland mit Einschüchterung und Manipulation der Auszählung und so weiter. Das war nicht akzeptabel. Eine neue Abstimmung unter den Krimbewohnerinnen, organisiert, durchgeführt, überwacht und ausgezählt durch die UNO und oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und möglicherweise wird eine neue Abstimmung bei einer 56-58%igen russischstämmigen Mehrheit auf der Krim das Ergebnis erbringen. Wir möchten gerne aussteigen. Das schließt sie überhaupt nicht aus. Aber wichtig wäre, bitte?
Von den Vertriebenen, die von der Krim vertrieben worden sind.
Bitte?
Die zählen doch auch.
Die verstehen.
Die Vertriebenen.
Die Vertriebenen, die von der Krim vertrieben
worden sind. Das ist eine neue, Sie kommen ja zuvor, ich komme dazu. Sie haben völlig recht, da liegt ein Problem. Ich will nur einen Punkt vorher noch sagen. Es wäre wichtig, dass, wenn es eine neue Abstimmung gibt, nicht nur die beiden Optionen auf dem Wahlzettel stehen, die 2014 standen, nämlich entweder alles bleibt beim Alten oder aber wir treten aus der Ukraine und gliedern uns Russland an. Eine mindestens dritte Option müsste heißen, die Krim bekommt eine weitestgehende Autonomie innerhalb der Ukraine. Weitestgehende Autonomie hieße natürlich bei einer 58-prozentigen Mehrheit der russischstämmigen, und die gab es wie gesagt auch schon 2014 vor den Vertreibungen, dass Russisch Amtssprache sein muss. Ist doch klar. Auch in Schulsprachen, auch Straßenschilder oder Rundfunkprogramme. Finanzielle Autonomie, ganz wichtiger Punkt. Dass man in der Krim eigene Steuern erheben darf, die man nicht erst alle nach Kiew abführen muss. Verwaltungsautonomie, also Dezentralisierung von Entscheidungen. Das wäre übrigens nicht nur wichtig mit Blick auf die Krim, sondern auch mit Blick auf andere Regionen oder Provinzen der Ukraine. So. Auch heute ist das möglicherweise ein Teil einer Lösung. Und so etwas Ähnliches kann man sich auch für die umstrittenen Donbass-Gebiete vorstellen. Also so viel mal zu einvernehmlichen Verfahren. Und Sie haben völlig recht, das Problem, was Sie angesprochen haben, existiert etwa auch in Jugoslawien, wo in dem berühmten Dayton-Abkommen von 1995 festgelegt wurde, alle Menschen, die im Verlaufe dieses viereinhalbjährigen Krieges, also 91 bis 95, vertrieben wurden, ihre Heimat verloren haben, haben das Recht, zurückzukehren. Alle. Die Muslime, die Kroaten, auch die Serben, die von den Kroaten vertrieben wurden. Und das würde natürlich auch für künftige Wahlen, die inzwischen stattgefunden haben in Bosnien mehrfach, die richtigen Voraussetzungen schaffen. Und da die nicht zum großen Teil bisher zurückkehren konnten, weil ihre Häuser immer noch besetzt sind von denen, die sie damals vertrieben haben, sind auch die Wahlergebnisse, die es bisher in Bosnien gab, sehr fragwürdig. Sie haben völlig recht, da muss man eine Lösung finden. Ich habe jetzt noch keine Patentlösung, aber da muss man gucken, wer ist seit 14 aus der Krim geflohen, vertrieben worden, und die müssten auf jeden Fall das mitentscheiden, also teilnehmen können bei so einer Abstimmung, selbst wenn sie physisch nicht im Moment oder auch auf Dauer nicht mehr in der Krim sind. Bitte.
Aber das krasse Beispiel, was da nicht funktioniert, das ist doch Marokko und Spanisch-Sahara.
Ja, aber das funktioniert aus einem anderen Grund nicht, weil also
Palästina.
Es funktioniert deswegen nicht, weil die UNO bisher, oder wenn ich sage die UNO, muss man immer über bestimmte mächtige Staaten reden, die bestimmte Interessen haben, und diese Länder es bisher nicht umgesetzt haben, das ist die USA, das sind auch die EU, meinetwegen auch Russland, ausreichenden Druck auf die marokkanische Regierung auszuüben, endlich das schon lange eigentlich beschlossene Referendum unter UNO-Aufsicht unter den Saharis durchzuführen. Das ist ja, steht ja nach wie vor aus. Das ist schon vor 15 Jahren eigentlich vereinbart worden oder noch länger, dass das stattfinden soll. Und das wird ja bisher von Marokko hintertrieben. Ne? Ja. Aber da stellt sich natürlich insofern eine ähnliche Problematik überall da. Wenn wir jetzt auf die besetzte Westbank gehen und mal uns vorstellen, da sollte demnächst ein Referendum stattfinden, was wird daraus? Und die vielen Palästinenserinnen und Palästinenser, die inzwischen in Flüchtlingslagern in der Nachbarländern leben oder auch in der Diaspora bei uns, haben die jetzt da noch ein Mitbestimmungsrecht? Ja, ist eine kitzelige Frage.
So. Ich würde aber gerne nochmal daran erinnern, dass wir im Anschluss an die Veranstaltung eine Diskussion führen und dann alle Fragen gestellt
haben. Nein, das war schon okay.
Ich komme auch, nur nicht weitergehen.
Ich komme auch. Ich komme auch bald zum Schluss.
Bitte? Auch, Sie haben hier genannt, zwei Gebiete aus Georgien ist rausgegangen.
Ich weiß.
Ja. Ossetien und Abkhazien.
Auch da müssen Sie haben. Dran. Also, ich fange mal so an. Ich befriedige, glaube ich, Ihren Wunsch. Bemühe mich. Wenn wir davon, ich fange mal so an, Egon Bahr, das war der sozialdemokratische Architekt der sozialdemokratischen Entspannungshilfe, die heute so viel gescholten werden, weil viele, die da schimpfen, auch überhaupt keine Ahnung haben, um was es da ging und das auch nicht wichtig finden, nachzugucken. Egon Bahr hat 1972 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, ne, wir hatten 40.000 US-amerikanische und sowjetische einsatzbereite Atomsprengköpfe, die allermeisten stationiert hier in Zentraleuropa, hat Egon Bahr gesagt, eine Sicherheitsordnung oder gar Friedensordnung in Europa kann es nur mit der Sowjetunion geben. Nicht ohne sie und schon gar nicht mal gegen sie. Das gibt uns einfach schon die Geografie vor und die können wir ja auch nicht ändern. Und da sind eben auch andere Interessen dann als etwa die Interessen der USA, die 5.500 Meilen entfernt sind. Und dieses Axiom von Egon Bahr von 1972 gilt heute unverändert ganz genauso mit Blick auf Russland. Und wenn ich mir denn oder daran festhalte, und das tue ich, dass es irgendwann eine solche Friedensordnung mit Russland geben muss, dann gehört zu einer europäischen Friedenslösung natürlich auch, dass die eben von Ihnen genannten Konflikte einvernehmlich gelöst wird, dass dann auch keine russischen Truppen mehr in Georgien oder in Moldawien oder sonst wo stehen können. Das gehört natürlich dazu. Lassen Sie mich noch ein paar Takte sagen zur Frage, wie das denn da weitergehen könnte jetzt in der Ukraine. Und zwar vor allem zu den beiden hauptumstrittenen Fragen Waffenlieferung und Verhandlungen. Waffenlieferung, also ich finde, man muss überhaupt nicht Pazifist sein, nur Pazifist, um große Bedenken zu haben mit Blick auf die Waffenlieferung. Vor allem darauf hin, dass jetzt seit 9 Monaten der Westen nichts anderes im Sinn hat, als immer mehr Waffen zu liefern und offensichtlich überhaupt keine Bemühungen macht, irgendwie zu einer Waffenruhe zu kommen und zu diplomatischen Verhandlungen. Meine Skepsis gründet sich, und da bin ich mir einig, mit vielen Militärs, die keine eigene politische Agenda haben und auch vielleicht keine großen Karrierepläne mehr. Meine Skepsis gründet sich darauf, dass die politischen Ziele, die mit den Waffenlieferungen offiziell verbunden werden, alle nicht realistisch sind. Also das Minimalziel, was formuliert wird, heißt, muss zu einem sogenannten militärischen Erschöpfungspakt kommen, wo also weder die russischen Angreifertruppen noch die ukrainischen Verteidiger noch irgendwie relevante Fortschritte machen, aber auch keine relevanten Rückschläge erleiden. Und dann beide Seiten irgendwie sagen, na, dann bringt es ja nichts weiter zu kämpfen und dann tritt vielleicht eine Waffenruhe erstmal ein, die dann vielleicht verstetigt wird durch einen formalen Waffenstillstandsvertrag, der dann hoffentlich international überwacht wird. Und da wäre dann die wichtigste Grundvoraussetzung dann auch für politische Verhandlungen gegeben. Die zweite weitergehende Zielvorstellung ist, dass mithilfe dieser Waffenlieferung die ukrainischen Truppen die russischen Angreifer hinter die Linien vom 24. Februar zurückdrängen. Aber andere formulieren, lassen wir einfach jetzt ausreden, ich führe das jetzt zu Ende, dann diskutieren wir es. Andere formulieren noch weiter, Frau Baerbock sagt, man muss Russland niederringen, ruinieren, also nicht etwa die Putin-Regierung ruinieren und niederringen, sondern Russland. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, vor allem aus dem Mund einer deutschen Ministerin. Der amerikanische Pentagon-Chef Lord Austin sagt, wir müssen den Krieg so lange treiben, bis Russland nicht mehr in der Lage ist, militärisch zu agieren. Ich sage nochmal, im Verein mit vielen Militärs, keines dieser Ziele ist realistisch. Warum nicht? Weil die russischen Streitkräfte trotz aller Schwierigkeiten, die sie ganz offensichtlich von Tag 1 des Krieges an hatten und weiterhin haben, weiterhin sehr stark überlegen sind. Das trifft einmal die Zahl der Männer, die Putin theoretisch noch mobilisieren kann, also mindestens 3,5 Millionen. Auch wenn das für ihn immer schwieriger wird, das zeigt die jüngste Teilmobilisierung und es wachsende Protest gibt und Hunderttausende das Land schon verlassen haben, da ist noch Luft nach oben für Putin. Zweitens bei den Waffensystemen. Bei der Luftwaffe ist Russland sehr überlegen und da bekommt ja auch die Ukraine nichts vom Westen. Weil Kampfhubschrauber oder Kampfflugzeuge kannst du ja nicht heimlich ins Land bringen. Da musst du ja in den Luftraum der Ukraine und dann besteht das Risiko, mit russischen Luftkraftwerken zusammenzustoßen. Aber auch bei den wichtigen bodengestützten Systemen besteht eine große russische Überlegenheit. Bei Artilleriegeschützen etwa zahlenmäßig 35:1. Und die Fähigkeiten sind auch wichtig. Die Ukraine hat nur Artilleriegeschütze, die bis zu 40 Kilometer weit schießen. Und sie bekommt auch vom Westen keine anderen. Das ist nicht etwa, weil die Regierung Scholz feige ist, zurückhaltend, was auch immer. Nein, das ist die gemeinsam vereinbarte Linie in der NATO, die Präsident Biden mehrfach öffentlich erklärt hat. Er hat gesagt, wir wollen nicht, dass die ukrainischen Streitkräfte ihrerseits aus sicherer Entfernung von der russischen Grenze bis tief in russisches Territorium hineinschießen. Deswegen nur 40 Kilometer. Die russischen Streitkräfte haben aber Artilleriegeschütze mit bis zu 120 Kilometer Reichweite. Also da ist eine Überlegenheit. Und zu dieser rein jetzt sagen wir militärtechnischen Überlegenheit kommen zwei weitere Faktoren. Putin hat zumindest noch die Eskalationsdominanz in diesem Krieg. Und das zeigen nun gerade die letzten Wochen mit den brutalen systematischen Angriffen auf zivile Infrastruktur, die vor allem jetzt im heraufziehenden Winter überlebenswichtig ist. Auch da ist noch viel Luft nach oben, Handlungsmöglichkeiten mit konventionellen Mitteln unterhalb der Schwelle eines Einsatzes einer Atomwaffe. Und zweiter Faktor, noch hat die Putin-Regierung die größere Durchhaltefähigkeit im Vergleich zu westlichen Regierungen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ich mache das mal an der wirtschaftlichen Zahl deutlich. Vor dem 24. Februar war die Prognose, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um mindestens 3,5% wächst. Jetzt werden am Ende des Jahres wahrscheinlich ein minus 0,3, minus 0,4 da stehen in der Bilanz. Die russische Wirtschaft ist infolge des Krieges und bestimmter westlicher Sanktionen bereits um 6% gesunken. Und die Prognosen sind, wenn das so weitergeht, die nächsten 6-7 Monate, Mitte 2023 wird der Rückgang bei bis zu 15% sein. Die Scholz-Koalition, die Ampel-Koalition, kriegt zunehmend Schwierigkeiten mit diesem Rückgang der Volkswirtschaft. Die Verteilungskämpfe bei uns werden dadurch noch weiter verschärft. Putin kann das im Moment jedenfalls noch gegenüber der eigenen Bevölkerung durchhalten. Damit ich überhaupt nicht missverstanden werde, ich habe von Tag 1 dieses Krieges an gesagt und ja auch geschrieben in Artikeln, dieser Krieg ist der Anfang vom Ende der Ära Putin. Da bleibe ich auch bei. Er wird mit Sicherheit nicht bis 2036 Präsident bleiben, was er sich ja in der von ihm durchgesetzten Verfassungsänderung vorgenommen hat. Er wird möglicherweise noch 2, 3, 4 Jahre Kremlchef bleiben und deswegen muss man auch bereit sein, mit ihm zu reden und zu verhandeln, auch wenn das schwerfallen mag, und ist die Position von Zelensky, der das rigoros ausschließt, natürlich nicht haltbar. Aber die Zeichen für die Erosion der Macht und der Autorität von Putin werden immer deutlicher. Deswegen rede ich, wenn ich über Überlegenheit rede, über Eskalationsdominanz und Durchhaltefähigkeit, zunächst mal über die vielleicht überschaubaren nächsten 6 Monate, also der bevorstehende Winter und das Frühjahr. Mir ist eins bei den Waffenlieferungen wichtig. Ich habe angefangen bei der ersten großen Demonstration gegen diesen Krieg am 27. Februar in Berlin, wo bis zu 500.000 Menschen waren. Da waren ja auch sehr viele Journalistinnen und die sind immer mit ihrem Mikrofon rum und haben vor allem jüngere Leute gefragt, warum sind Sie hier oder warum bist du hier? Und dann kamen erstmal so klassisch friedensbewegte Antworten. Und dann wurde nachgefragt, und was sagen Sie oder was sagst du zur Waffenlieferung? Und da haben ganz viele in einer Sendung 12 jüngere Menschen hintereinander gesagt, eigentlich bin ich strikt dagegen. Eigentlich bin ich immer Pazifist und Pazifistin gewesen und immer gegen Rüstungsexport. Aber in diesem Fall gibt es doch keine andere Möglichkeit, die Selbstverteidigung der angegriffenen Ukraine zu unterstützen. Deswegen bin ich, wenn auch mit allergrößten Bauchschmerzen und nur als einmalige Ausnahme, in diesem Fall für Waffenlieferung. Ich gehe oft in Schulen, ich war heute Morgen in einer großen Schule mit 200 Jugendlichen der Klassen 9 bis 13, habe das diskutiert und höre das da auch immer. Uns sollte klar sein, diejenigen, gerade unter den Jüngeren, die heute so reden und für Waffenlieferung sind, sind deswegen mitnichten automatisch auch für das ganze Programm, was unter der Überschrift Zeitenwende bisher verkündet wurde. Sie sind nicht für die 100 Milliarden Sonderverschuldung für die Bundeswehr. Sie sind nicht für die Erhöhung des Militäretats auf mindestens 2% des Bruttonationalproduktes. Sie sind nicht dafür, dass jetzt mal eben für läppische 33 Milliarden Euro neue Kampfflugzeuge gekauft werden, damit die Bundesluftwaffe auch die neuen US-Atomwaffen, die nächsten Monat stationiert werden, transportieren kann. es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir Leute, die im Moment mehr aus Verzweiflung, weil sie keine anderen Optionen sehen, für Waffenlieferungen sind, nicht aufgeben für künftiges friedenspolitisches Engagement. Und noch was in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, ich will niemandem auf die Zehen treten. Also ich sag's mal so, es gibt einige im Saal, die haben den Vietnamkrieg noch bewusst miterlebt und sind dadurch vielleicht auch politisiert worden, haben demonstriert. Einige mehr im Saal können sich vielleicht erinnern an den ersten großen Golfkrieg. Das war der schlimme Krieg Irak gegen Iran, 8 Jahre lang, 80 bis 88. Einige weitere werden sich erinnern an den zweiten Golfkrieg, den ich schon erwähnt habe, 91, da gab es ja auch bei uns große Proteste, kein Krieg für Öl, kein Blut für Öl, besser gesagt. Und dann natürlich, noch mehr erinnern sich an die erste Etappe der jugoslawischen Zerfallskriege, 91 bis 95 und 99 die zweite Etappe mit dem Kosovo. Und alle im Saal haben bewusst erlebt den Irakkrieg 2003. Für die heute bis 25-Jährigen ist das alles terra incognita. Sie haben keinen dieser Kriege bewusst erlebt. Ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf oder Kritik, woher sie uns auch wissen. In der Schule haben sie es nicht erfahren, im Elternhaus auch nicht. Wenn ich heute vor einer Abiturklasse stehe und rede über die jugoslawischen Zerfallskriege, weiß keiner im Saal, wovon ich rede. Es sei denn, es sind Kinder oder Enkel inzwischen jugoslawischer Gastarbeiterinnen aus den 60ern oder Kinder von Geflüchteten aus dem Bosnienkrieg. Also für diese Generation ist dieser Ukraine-Krieg der erste Krieg, den sie bewusst erleben. Das muss uns klar sein. Und das erklärt auch, wie ich finde, vielfach diese sehr emotionalen Reaktionen und dann auch die Befürwortung von Waffenlieferungen. Und wenn ich mir zum Beispiel die Grüne Partei ansehe, die ja in den letzten 3 Jahren einen ungeheuren Mitgliederzuwachs erlebt hat, 95% dieser neuen Mitglieder sind Angehörige der Generation bis 25. Das erklärt auch ein Stück weit, warum Frau Baerbock mit ihren höchst fragwürdigen Äußerungen und Handlungen bisher jedenfalls noch eine ungebrochen breite Unterstützung dieser Partei erfährt. Das hat der letzte Bundesdelegiertentag ja sehr deutlich gemacht. Jetzt will ich noch was sagen zu Verhandlungen. Da ist es ja ähnlich wie bei Waffenlieferungen. In der veröffentlichten Meinung, damit meine ich also Talkshows, aber auch viele Zeitungsberichte, wird ja der Eindruck immer noch erweckt, 90% der Bevölkerung seien für Waffenlieferung, gegen Verhandlungen. Und wenn da mal einer eingeladen wird zu Markus Lanz, der gegen Waffenlieferung und für Verhandlungen ist, machen die 4 anderen und Lanz selber ihn gleich nieder. Ja, das ist ja im Moment die Erfahrung. Wir sollten wissen, die seriösen Umfragen, die es gibt, vorletzte Woche von der Körperstiftung, ergeben ein anderes Bild. Für Waffenlieferung ist immer noch eine Mehrheit, so bei knapp 60%, die ist aber gesunken und mitnichten 90%. Und die Befürwortung von Verhandlungen ist inzwischen über 50%. Und da gibt es auch Überschneidungen. Es gibt Leute, die ursprünglich vielleicht für Waffenlieferungen waren und trotzdem sagen, jetzt wird es aber endlich höchste Zeit, diesen Krieg und noch mehr Opfer und Zerstörungen zu beenden durch Verhandlungen. Mir ist Folgendes wichtig. Wenn man für Verhandlungen ist, und das ist ja möglicherweise nicht Konvenz hier, dann werden wir das diskutieren, dass man ganz klar macht in der Argumentation, für Verhandlungen zu sein, heißt überhaupt nicht, dass man automatisch der Zelensky-Regierung vorgeben muss, will, worüber sie zu verhandeln hätte, was für Angebote sie zu machen hätte oder gar was für Konzessionen. Das sind 2 Paar verschiedene Schuhe. Und das sollte man immer deutlich machen, sonst kommt ja gleich die Keule, aha, du willst Zelensky zu Kapitulationshilfe. Und uns sollte auch Folgendes klar sein für die Diskussion. Wenn es denn irgendwann zu Verhandlungen hoffentlich kommt und da erste Ergebnisse rauskommen, das ist doch mitnichten dann auf immer und ewig und völkerrechtlich in Stein gemeißelt. Ich nehme nochmal den Iran-Irak-Krieg. Die Verhandlungen darüber in Genf habe ich mitbekommen, ihn zu beenden durch eine Waffenruhe. Das war das erste Ergebnis. Dann humanitäre Regelungen, dass die schwer verwundeten Kriegsgefangenen wenigstens ausgetauscht wurden. Dass das Rote Kreuz Zugang bekam zu den Überlebenden der fürchterlichen irakischen Chemiewaffenangriffe. Also immer mehr so praktische Regelungen. Es gibt bis heute keinen Friedensvertrag zwischen Iran und Irak. Ja? Aber sie haben einen Modus vivendi gefunden des Nebeneinanderlebens ohne Krieg. Es gibt immer noch ein paar Konfliktpunkte, ein paar Inseln im Persischen Golf, über die sie sich streiten. Oder ich erinnere nochmal an unsere Geschichte. Die ganz Alten im Saal erinnern sich an Adenauer. Und der Adenauer hat damals ab 1949 eine Doktrin verkündet, die Hallstein-Doktrin. Hallstein war ein Staatssekretär im Außenministerium. Die besagte, kein Land in der Welt soll die DDR anerkennen. Weil die Bundesrepublik Deutschland West hat die DDR und das dortige Unrechtsregime in Ostberlin auch nicht anerkannt. Hat sie nie gemacht. Mitte der 60er Jahre hat man gemerkt, diese Hallstein-Doktrin funktioniert nicht so richtig. Und als Willy Brandt dann Kanzler wurde, 69, begann die Entspannungspolitik, die heute so viel gescholten. Ja, wie begann die denn? Die westdeutsche Regierung hat mit dem nicht anerkannten Unrechtsregime in Ostberlin kleine, praktische Vereinbarungen getroffen. Vor allem zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in der DDR. Reisemöglichkeiten für DDR-Rentnerinnen, um ihre Verwandten in Westdeutschland zu besuchen. Passierscheinregelung. Erinnert sich noch jemand an dieses Wort? So. Ein immer dichteres Netz von Vereinbarungen mit einer nicht anerkannten Regierung eines nicht anerkannten Landes. 1972 Grundlagenvertrag war die Basis dafür, dass dann die beiden deutschen Staaten 1973 in die UNO aufgenommen wurden. Und die beiden deutschen Botschafter waren immer nur Männer, saßen so einträchtig zusammen wie ihr beiden, nur getrennt durch den Mittelgang, haben miteinander geredet, waren aber nicht gegenseitig anerkannt. Es wurde eine ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin eingerichtet. Botschaft durfte das nicht heißen, das wäre ja völkerrechtlich anerkannt. Der hauptständige Vertreter war dann Günter Gauß, der eine Vielzahl solcher praktischen Vereinbarungen geschlossen hat. Wir haben die DDR und ihr Unrechtsregime niemals anerkannt. Und am 3. Oktober 1990 war die Frage obsolet. So ähnlich muss man sich diesen Prozess doch hier auch vorstellen. Dass am Anfang vor allem hoffentlich wichtige humanitäre Vereinbarungen getroffen werden bezüglich Kriegsgefangene, verschollene Menschen, Zugang zu Gefangenen und hoffentlich auch eine endgültige Regelung für einen völlig ungehinderten Export von Getreide. Und dann irgendwann auch politische Vereinbarungen. Und wie gesagt, möglicherweise, jetzt komme ich noch mal zu den Punkten, über die verhandelt werden könnte. Ich sage, wir können das nicht vorgeben, aber das ist doch kein Geheimnis. Da braucht man doch keinen Zauberstab für, weil das lag doch alles schon mal auf dem Tisch. Schwarz auf weiß. Am 29. März haben sich die beiden Regierungsdelegationen aus Kiew und Moskau zum letzten Mal live getroffen, in Istanbul. Und da hat die ukrainische Seite einen Vorschlag gemacht, nicht nur mündlich, sondern schwarz auf weiß. Ich lese mal die 6 wichtigsten Punkte. Erstens, wir verzichten auf NATO-Mitgliedschaft. Zweitens, wir wollen einen Neutralitätsstatus für unser Land. Drittens, keine ausländischen Militärstützpunkte, weder russische noch NATO-westliche. Viertens, wir brauchen aber verlässliche Sicherheitsgarantien durch eine Reihe von Ländern. Und da wurde interessanterweise zunächst die 5 ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates genannt, wozu ja auch Russland und China zählen, und dann im Weiteren Kanada, Polen, Israel und auch Deutschland. Nächster Punkt, und jetzt kommt's, wir sind bereit, den Konflikt über die Krim bis zu 15 Jahre einzufrieren. Also nicht jetzt schon gleich eine Lösung irgendwie durchzuziehen. Und uns bis zu 15 Jahre Zeit zu nehmen für Verhandlungen mit Russland über eine endgültige Lösung. Und dann der nächste Punkt, über den künftigen Status Donbass will Zelensky direkt mit Putin verhandeln. Damals haben doch viele Beobachterinnen, auch meine Wenigkeit, gedacht, das ist ja ein Paket, wo der Putin möglicherweise unter Gesichtswahrung aus diesem Krieg aussteigen könnte. Ne? Und Gesichtswahrung ist wichtig. Und die Hoffnung war auch deswegen so groß, weil am Abend dieser Verhandlungsrunde in Istanbul die beiden Delegationsleiter, der Russe und der Ukrainer, vor die Medien gegangen sind und gesagt haben, wir hatten gute, konstruktive Verhandlungen. Es wurde sogar kolportiert, man habe sich auf die Rahmenbedingungen für einen Waffenstillstand geeinigt. Warum das alles dann nichts geworden ist damals, da gibt es viele Informationen, aber wahrscheinlich wissen wir noch nicht alles. Das eine ist, der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hat den russischen Delegationsleiter 2 Tage später, ja ich sag mal halb zurückgepfiffen, halb dementiert. Aber was noch wichtiger ist, am 9. April ist der damalige britische Premierminister Boris Johnson nach Kiew geflogen und hat dem Zelensky gesagt, du brauchst überhaupt nicht verhandeln, du brauchst keine Angebote machen, schon gar nicht mal Konzessionen. Du kannst das militärisch lösen. Und jetzt zitiere ich mal eine ganz unverfängliche, unverdächtige Quelle. Hajo Kujat, der ehemalige Generalinspektor der Bundeswehr und langjähriger höchster Vertreter Deutschlands bei der NATO in Brüssel, hat im Oktober in einem langen Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was man nach wie vor finden kann, auch ohne Bezahlschranke, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, für mich war die Zeitenwende der 9. April. Bis dahin, so Kujat, jetzt alles Oton Kujat, bestand eine reale Möglichkeit für eine Waffenruhe und eine politische Verhandlungslösung. Und das ist kaputt gemacht worden durch Boris Johnsons Besuch bei Kiew und eben die Botschaft, du brauchst nicht verhandeln. Und Kujat sagt, er habe verlässliche Informationen, dass es aus Washington eine ähnliche Kommunikation zu Zelensky gegeben hat. Er zitiert dann auch Quellen. Und dann sagt er was sehr Interessantes. Er sagt und er erinnert daran, dass in den 2-3 Wochen vor Kriegsbeginn Zelensky aus mehreren westlichen Hauptstädten dringend empfohlen wurde, mit seiner Familie rechtzeitig ins Exil zu gehen. Die Annahme in diesen wichtigen westlichen Hauptstädten, das vor allem Washington, London, war nämlich, wenn Russland angreift, hat die Ukraine keine Chance. Und als man schon in den ersten Kriegstagen, spätestens nach 2 Wochen, gemerkt hat, das war eine Fehleinschätzung, weil die russischen Streitkräfte in viel schlechterem Zustand waren, als man das offensichtlich wusste, und die ukrainischen Verteidiger in viel besserer Lage, als man das wusste, hätten sich, so Kujat, die Kriegsziele in Washington und London verändert. Jetzt sei man über die reine Verteidigung der Ukraine hinaus als Kriegsziel eine möglichst weitgehende Schwächung Russlands. So. Ich finde das hochinteressant. Man kann das nachlesen, wenn man Kujat eingibt, Ukraine, FAZ, findet man das auch ohne Bezahlschranke. Ich will zum Schluss kommen und fragen, die Frage, die natürlich jetzt kommt, was muss passieren, damit Verhandlungen stattfinden? Wer muss von außen Druck ausüben auf die beiden unmittelbaren Kriegsgegner? Ich fange mit Putin an. Wir wissen ja, dass über die unmittelbaren Folgen, vor allem für die ukrainische Zivilbevölkerung, aber auch für die Soldaten, die hier verrecken, es immer schlimmere globale Folgen gibt. Also Krisen, die auch vorher schon existierten, werden nochmal dramatisch verschärft. Das ist die Ernährungskrise, das ist die Energiepreiskrise und so weiter. Das ist ja alles bekannt. Und ich denke, es ist höchste Zeit, dass der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zusammen mit 6-7 Regierungschefs und Chefinnen wichtiger Länder des Südens nach Moskau geht. Also Indien, Indonesien, Brasilien, jetzt wieder unter Lula, Mexiko. Vielleicht auch 1-2 mit dem Westen verbündete Länder wie Japan und Südkorea. Und dem Putin ganz klar sagt, du musst diesen Krieg beenden und sei es nur wegen der immer schlimmeren globalen Auswirkungen dieses Krieges, für die du nämlich dann verantwortlich bist. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und wenn ich die Berichte von dem G20-Gipfel letzte Woche in Bali richtig gehört und gelesen habe, hat es solche Botschaften da durchaus gegeben, selbst im offiziellen Abschlusskommuniqué. Aber noch wichtiger ist vielleicht China als Einflussnehmer auf Putin. Ich finde es absolut töricht, wenn bei uns in den letzten Wochen Russland und China einfach pauschal in eine Tüte gepackt werden und dann undifferenziert draufgehauen werden. Natürlich sind das beides autokratische oder auch diktatorische Regierungen. Aber man muss doch in der Lage sein, Interessensunterschiede wahrzunehmen und gerade auch um diese vielleicht zu nutzen, diesen Krieg zu beenden. Es muss doch aufgefallen sein, China hat sich bei allen 3 Abstimmungen, die in der UNO stattgefunden haben, also im Sicherheitsrat und 2-mal in der Generalversammlung, immer enthalten. China hat kein Mal gegen die vom Westen eingebrachten Resolutionen zur Verurteilung dieses Krieges gestimmt. Zweitens, Xi Jinping und Biden haben letzte Woche vor dem Treffen in Bali sehr deutlich gesagt, gegen jeden Einsatz von Atomwaffen, aber auch gegen jede Androhung von Atomwaffen. Und gegen wen anders als gegen Putin soll das gerichtet gewesen sein? Drittens, es gibt auch in Peking, wenn auch nicht offen, aber doch hinter verschlossenen Türen, durchaus Diskussionen darüber, was liegt eigentlich in unserem chinesischen Wohlverstand längerfristigen Interesse. ist unser Interesse als Vize-Exportweltmeister, noch ist Deutschland Weltmeister, ist es unser Hauptinteresse, dass die Lieferketten des Handels endlich wieder funktionieren? Ist es unser Hauptinteresse, dass die beiden wichtigsten Absatzmärkte für chinesische Produkte, und das ist Nordamerika und die EU, uns erhalten bleiben? Oder ist unser Interesse, mit Russland als Juniorpartner ein noch engeres Bündnis einzugehen? Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten immer deutlicher vernehmen, dass sich China für die erste Option entschieden hat. Mit Blick auf die Frage, wer denn uns Zelensky beeindrucken muss, das ist natürlich deswegen komplizierter, weil es, wie schon erzählt, keine wirklich einheitliche Position des Westens gibt. Ne? Die rangiert, wie gesagt, von den extremen Baerbock bis hin zur früheren italienischen Regierung und auch dem Vatikan, die ja schon im Mai und Juni sehr konkrete Vorschläge gemacht haben für Verhandlungen und darüber hinaus auch zu so Fragen, wer soll vermitteln, was soll es für Überwachungsmechanismen geben, was braucht sonst noch für Sicherheitsgarantien und so weiter, sehr hilfreich. Und das ist natürlich keine einheitliche westliche Position, mit der man Zelensky beeindrucken kann. Allerdings gibt es ja doch in den letzten paar Tagen immer mehr Indizien dafür, dass man zunehmend dem Zelensky signalisiert, er muss seine rigorose Position aufgeben. Also vor allem die Position, ich verhandle nicht mit Moskau, solange Putin dort der Präsident ist. Ne? Die Amerikaner haben eben die Biden-Administration sehr klar signalisiert, wenn du diese Position nicht bald aufgibst, dann verlierst du immer mehr an internationaler Unterstützung. Vor 4 Tagen haben sich der Chef des CIA und des russischen Auslandsgeheimdienstes getroffen. Ja, sicher nicht, um Tennis zu spielen, sondern sie haben über diesen Konflikt gesprochen. Ne? Es gibt immer mehr Spekulationen und zum Teil auch kleine Indizien dafür, dass man versucht, irgendwie etwas zusammenzuschieben. Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen, aber ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dann höre ich auch auf. Wahrscheinlich muss Washington Moskau zunächst einige Dinge signalisieren, bevor es dann zu Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew kommt. Also zum Beispiel dem Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das muss Moskau aus Washington hören, mit Verbindlichkeit. Das reicht nicht, wenn du das nur von Zelensky hörst. Ja? Dann möglicherweise auch Signale aus Washington mit Blick auf bestimmte Rüstungskontrollverträge, die man wiederherstellt. Verträge, die ja samt und sonders in den letzten 20 Jahren von amerikanischen Präsidenten aufgekündigt wurden. Ne? Raketenabwehrvertrag, Mittelstreckenabkommen und so weiter. Ob Washington, wie vorhin schon angedeutet, Moskau auch bestimmte Signale gibt mit Blick auf den territorialen Zustände in der Ukraine, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht dafür plädieren, aber ich wiederhole, ich wäre nicht überrascht, wenn Washington Moskau sagt, Krim geschenkt, das werden wir dem Zelensky auch noch beiwiegen. Jetzt höre ich mal auf, ich wollte, hätte noch gerne Kritisches mehr zur Zeitenwende gemacht, aber das machen wir in der Diskussion. Erstmal vielen Dank für die Geduld.